Lasst uns unsere Augen schließen im Gebet. Wir möchten jetzt, Herr Jesus, zu deinen Füßen sitzen, wie Maria es tat. Nimm alles andere hinweg, dass unsere Gedanken nicht schwirren und hin und her laufen, sondern die Gnade, ein stilles Herz zu haben, das auf die Stimme des Meisters hört. Lass kein Mensch jetzt reden. Wir wollen keinen Menschen sehen. Es geht um uns, um das Wahre, das Ewige, das Bleibende. Sende uns auch deinen Geist reichlich, denn das Wort, der Buchstabe, tötet, aber der Geist macht lebendig. Wirke in unsere Mitte, schenke doch, dass einige uns so wie der Gideon sind. Schenk uns den Mut, den Gehorsam, allein auf dich gerichtet zu sein und deine Befehle auszuüben. Wirke nun, Herr, in unseren Herzen, übe, bitten und verstehen. Amen. Worum geht es Gott? Das ist das Thema nun, diesem Vortrag. Worum geht es Gott? Und der Text, den finden wir im Josua, Kapitel 7, vom 10. Vers bis zum 13. Da sprach der Herr zu Josua: Stehe auf. Warum liegst du also auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben einen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und haben des Verbannten etwas genommen und gestohlen und es verleugnet und unter ihre Geräte gelegt. Die Kinder Israel können nicht stehen vor ihren Feinden, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind im Bann. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wo ihr nicht den Bann aus euch vertilget. Stehe auf und heilige das Volk. Und sprich, heiliget euch auf morgen. Denn also sagt der Herr, der Gott Israels: Es ist ein Bann unter dir, Israel. Darum kannst du nicht stehen vor deinen Feinden, bis dass ihr den Bann von euch tut. Worum geht es Gott? Ganz einfach und schlicht gesagt in diesem Text, dass die Sünde unter uns hinweggetan wird. Und wenn ich sage unter uns, dann sage ich die Gemeinde Jesu, was du auch bist und zu welch eine Kirche oder Organisation oder Gemeinschaft du auch gehörst. Die Sünde muss ausgerottet werden in unserem Leben. Hier lesen wir von manchem Schockierendes, Schreckenhaftes. Warum soll die Sünde hinweggetan werden? Weil die Sünde uns von Gott trennt. Sünde, die kommt zwischen Gott und uns. Und als Gott uns geschaffen hat, er hat uns geschaffen und nicht die Affen uns geboren. Aber leider, wenn wir auch nicht vom Affen sind, sind viele Menschen sehr affig. dass man es fast glauben würde, wenn man sie anschaut, dass das stimmt, dass sie von den Affen abstammen. Mehr Verstand als die Affen haben einige nicht. Die können nur bis eins zählen, nicht weiter. Kommen Sie zu uns in Afrika, dann können Sie die Affen sehen. Die gehen in Maisland hinein, brechen den ersten Maiskolben, tun ihn unter den Arm und dann gehen sie zur zweiten Stange, pflücken den zweiten Kolben, heben den Arm, der fällt runter und tun das und sie begreifen es nicht. Und dann gehen sie zur nächsten Stange und gehen durch das ganze Land. Und die Länder in Afrika sind etwas länger und größer als hier in Europa. Dann können Sie sich denken, was für einen Schaden die anrichten. Und da kann man hingehen und die Kolben aufsuchen, eine nach dem anderen. Und es registriert nicht. Er ist beschäftigt, er wirkt, kann aber nur bis eins zählen. Hebt er den Arm, fällt er unter den nächsten unter den Arm. Und so gibt es viele Christen, die in einem verdrehten Teufelskreis sind. Stehen auf, sagen ihre Gebete, haben ihre Hausandacht, wenn es noch so etwas gibt, gehen in die Kirche wieder zurück und gehen in einem Affenkreis und Satanskreis herum. Kommen nicht weiter geistlich. Nichts geschieht. Ein Jahrtausend geht vorbei, ist noch alles beim Alten. Zweite Jahrtausend geht vorbei, ist noch alles beim Alten. Und das Alte ist, dass es nur rückwärts geht. Nicht nur Stillgang, aber Rückgang. Gott hat uns geschaffen für ihn, zu ihm. Wir sollen für ihn sein. Wir sollen mit ihm verbunden sein. Dafür bist du geschaffen. Du bist durch ihn geschaffen. Du bist zu ihm geschaffen. Du bist für ihn geschaffen. Um in ununterbrochene Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes soll deine tägliche Erfahrung sein. Gemeinschaft haben mit dem dreieinigen Gott. Dass nichts zwischen dir und Gott steht und nichts kommt, sondern dass du dazwischen kommst und euch trennt. Darum geht es den lebendigen Gott. Und das Schockierende in diesem Text ist, dass es nicht nur um eine Person geht, sondern dass Gott sagt, trotzdem nur eine Person gesündigt hat. Israel hat gesündigt. Die ganze Gemeinde Gottes hat gesündigt. Sie waren auf einem Triumphzug. Jericho, die Mauern sind gefallen. Sie triumphierten. Sie waren auf dem Siegesweg. Und dann begegneten sie ein kleines Volk, ein kleines Vieh. Josua sandte seine Mente, geht mal und kundet aus, wie es dort aussieht. Sie kamen zurück und sagten, das ist keine Gefahr, das ist eine kleine Sache. 2.000 Menschen sind genug. Josua sagte, machen wir es 3.000. Lieber Josua, ich habe eine Frage an dich zu stellen. Hast du wohl den lieben Gott gefragt, ob 3.000 genug sind? Oder sind es nur, hast du nur den Rat deiner Ratgeber gefolgt? Das ist eine Frage, die man stellen könnte. Wir müssen lernen, in allem Gott zu fragen. Und wenn Menschen uns auch Geschichten erzählen, ist es nicht genug, dass das A und O ist, sondern dass wir Gott fragen, was sagst du dazu? Gut, wenn Josua das getan hat, dann hat er es gut gemacht. Wenn es nicht getan hat, hätte er besser wissen sollen. Er fiel, als sie überwunden waren, auf sein Angesicht. Die Folge war katastrophal. Circa 36 Tote. Ihr Herz verzagte. Das Herz der Menschen des Volkes Gottes wurde zur Wasse. Fragen erwachten in dem Herzen des Mannes Gottes. Warum, warum, warum? Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Warum hast du dieses geschehen lassen? Warum? Wer kennt das Warum nicht? Schlimm, wenn das Warum erwacht und Fragen gestellt werden an den lieben Gott, dass man ihn zur Rechenschaft zieht. Komm mal her und sag mir, warum hast du dies zugelassen? Warum sieht es so aus? Aber Gott drohte diese Menschen und sagte, ich werde hinfort nicht mehr mit euch sein. Es sei denn, dass ihr den Bann hinwegtut. Ihr seid im Banne des Teufels. Und ich verlasse euch. Und nur, wenn die Sünde hinweggetan ist, werde ich mich wieder zu euch neigen. Aber solange die Sünde unter euch ist, bin ich nicht mit euch. Ihr musstet den Feinden den Rücken kehren. Nun kehre ich euch meinen Rücken und lasst euch allein mit den Feinden. Es sei denn, dass ihr die Sünde hinwegtut in eure Mitte. Josua, Israel hat gesündigt. Nein, ein Mann und seine dummen Frau und seine unvernünftigen Kinder. Die Frau war dumm, als sie wusste und sah, dass ihr Mann etwas in ihrem Raum tat und vergrub, hat sie's verschwiegen. Wie viele Frauen gibt es nicht, die die Sünde des Mannes verschweigen? Es wird dich dein Leben kosten, liebe Frau. Du fährst mit deinem Mann ins Verderben. Deine Kinder werden den Fluch erben, verflucht sein. Ihr werdet alle unter einen Steinhaufen liegen müssen. Gesteinigt werden, weil ihr dem Volk Gottes und der Gemeinde Gottes zum Fluch geworden seid. Die Kinder haben vielleicht gesagt, Mutti, was tut der Papa da? Das müsst ihr niemand sagen. Und wehe, wenn eine das ans Licht bringt. Wäre die Frau nur gleich zu Josua gelaufen, wenn sie nicht den Mut hatte, mit ihrem Mann zu sprechen. Mit einigen Männern kann die Frau nicht reden. Sind noch Männer. Andere sind Pantoffelhelden und werden von der Frau geritten. Da hätte sie ihn ja wie einen kleinen Bub hinausschmeißen können und sagen, hier nicht in meinem Haus. Sie hat die Hosen an. Aber was für ein Mann der Arthur war, weiß ich nicht. Aber ich kann nur sagen, liebe Frau, du hättest wie ein Hase laufen müssen zum Josua und sagen, da stimmt etwas mit meinem Mann nicht. Der tut etwas im Haus, was nicht nach dem Sinne und Worte Gottes ist. Sie hätte ihr Leben dadurch gerettet. Und wenn sie klug gewesen wäre, hätte sie gesagt, Kinder, Kinder, das duldet Gott nicht. Das ist ein Verbrechen. Und wären gelaufen, so hätten sie vielleicht das Leben ihres Mannes gerettet. Und wenn der Achan ein geistlicher Esel wäre und hätte gesagt, warum bist du zu dem Josua gegangen und nicht zu mir gekommen? So verdreht sind einige Christen, die zu den Affen gehören. Warum kommst du nicht zu mir und sagst es mir? Warum redest du mit einem anderen über mich? Warum kommst du nicht zu mir? Erstaunlich, dass einige Christen keine geistliche Vernunft haben, anstatt dass sie den Mann umarmen und sagen, du bist ein wahrer Bote Gottes. Du hast mich lieb. Das ist kein Afterreden. Er ringt um deine Seele, um dich wie ein Stück Holz aus dem Feuer, das schon angebrannt ist, herauszureißen. Alle Ewigkeit solltest du ihm dankbar sein. Solltest du deiner Frau dankbar sein und deinen Kindern dankbar sein und sagen, ihr habt mir nun gezeigt, dass ihr mich in der Tat liebt. Aber die Frau hat es verschwiegen. Genauso wie die Sapphira mit dem Ananias. Genauso. Was nützt es, wenn man eine Frau hat? Und sie hat keinen Sinn und Verstand. Sie soll uns ja eine Gehilfin sein. Eine Gehilfin, dass wenn der Mann auf den verkehrten Weg geht, dass sie sagt, lieber Mann, ich gehe nicht mit dir. Nein, auf keinen Fall. Meine Treue gehört dem Herrn, die du auch ihm geschworen hast. Das ist nicht der rechte Weg. Und wenn er wütet und seine Ohren hin und her gehen wie eines Elefanten in Afrika, ganz gefährlich. Wenn sie einen Elefanten treffen und sehen von ihrem Auge einen nassen Streifen runter, das heißt Gefahr. Das heißt Gefahr. Und wenn die Ohren so hin und her gehen, ja, da muss man schweigen und weglaufen. Dass er sich erstmal austobt. Dass die Dämonen, die in ihm sind und die falschen Geister, sich erstmal legen. Mit einem Besoffenen redet man nicht. Alkohol muss sich erst auswirken. Wenn er besoffen ist, dann liebt er, redet er gerne über das Geistliche und ist wehmütig dabei. Und kann heulen wie ein kleines Kind. Aber dadurch erreicht man nicht viel. Es besteht aber Ausnahmen. In Afrika haben wir welche, die in ihrem besoffenen Zustand sich bekehrt haben. Und momentan klar wurden im Kopf. Also damit sage ich, liebe Frau, wenn dein Mann ärgerlich ist, halt Maul. Nützt nichts, der tobt desto mehr. Du musst wissen, wann du mit ihm reden musst. Wenn er gut gelaunt ist und du weißt die Zeit und Stunde, das braucht kein anderer dir zu sagen. dann kannst du in weiser Art und Weise mit ihm reden. Aber in der Zwischenzeit kannst du zu Josua gehen und sagen, Josua, da droht Gefahr. Da ist vom Verbannten, was Gott uns nicht zugelassen hat, das ist gegen die Schrift in seinem Leben. Damit sündigst du nicht und afterredest auch nicht. Das ist ein seelsorgerliches Gespräch zwischen dir und dem Mann Gottes und Gott. Euer Geheimnis. Könnt ihr dafür beten, dass Gott eingreift. Nun, Josua, als er die Nachricht bekam, dass hier Gottes musste fliehen, 36 tot, wir mussten den Feinden Rücken kehren, zerriss er seine Kleider mit den Ältesten und fiel auf sein Angesicht. Das ist biblisch, aufs Angesicht fallen. Man kann in jede Richtung fallen. Aber in der Bibel fielen sie auf ihr Angesicht. Der hohe Priester Eli war ein großer Mann. Und ich rechne noch etwas dicker, als was ich bin. Und hat das hinten rüber gefallen und hat sich das Genick gebrochen und war tot. Wir haben eine Gemeinde in Südafrika, die ist wenigstens so klug, dass jeder mit einem Kissen in die Kirche geht. Dass, wenn er umkippt, doch nicht so hart auf den Boden landet. So, weil der Kopf, der könnte ja auch mal reißen. In Englisch sagen sie cracken, also reißen. Neubekehrt in Südafrika, in Kapstadt. Der hat sich vollkommen verändert, in einem Nu. Die Menschen sagten, Friend, you are cracked. Du bist gerissen. Auf Englisch sagt man das. You are cracked. Wenn es nicht ganz stimmt hier oben. Und er sagt, Gott sei Dank, denn das musste geschehen, so dass das himmlische Licht hindurchbrechen konnte. Das haben die Engländer gut verstanden. Ja, ist gut, wenn wir mal einen Schlag an den Kopf kriegen, kann uns aus Gnaden zur Besinnung bringen. Da lag er nun auf sein Angesicht mit den Ältesten den ganzen Tag. Die haben nicht ein Fasten ausgerufen. Solch Fasten habe ich gern, wenn einem dem Appetit vergeht und man keine Zeit hat zum Trinken und zum Essen und man vor Gott liegt im Gebet und nicht, dass man sich einfach organisiert. Jeden Mittag, Mittwoch wird gefastet und dann geht man mal in die Küche hinein und nascht etwas. Oder die Kinder das auch. Ich besuchte mal, hatte eine lange Reise unternommen. Müde und matt kam ich dort an. Es war schon spät nachmittags. Verhungert, verdurstet. Also gut, bald 6 Uhr. Ich kannte die Menschen nicht. Es waren Elite. Sehr vornehme Menschen, hoch ausgebildet. 6 Uhr, keiner rief mich, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:00. Dann kam der kleine Bursche an, sagt du, komm hier. Wann ihr das Erdensteak, wann wird Abendbrot gegessen? Oh, heute wird nicht gegessen, Mittwoch wird gefastet. Ja, unglücklicherweise bin ich denn am Mittwoch dort angekommen. Ja, ich weiß nicht, ob der Herr Jesus mal sagt, ich war hungrig und durstig und du hast mir nichts gegeben. Es wäre gut, wenn es nicht sagt. Und wenn er nur sagt, der Elo war hungrig und durstig und nicht er, möge der Herr das diesen Menschen nicht zurechnen. Der lag nun da auf sein Angesicht vor Gott, zerschlagen. Fragen wurden wach. Warum? Warum muss ich solches erleben? Warum gerade ich und wir in dieser Zeit? Nun ist es mit uns aus. Es war eine heilige Stunde, eine Gebetsstunde und nicht nur eine Gebetsstunde, eine Anbetungsstunde. Stille Zeit. Es ist gut, wenn man stille Zeit hat. Es ist aber schlecht, wenn wir stille Zeit mit stille Zeit haben. Denn es ist die stille Zeit ein Götzen. Stille Zeit mit Gott ist gut. Aber stille Zeit, nur mit stille Zeit, und man auf die Uhr schaut, ja, die Stunde ist noch nicht ganz um, es sind noch 10 Minuten, dann fängt man wieder an, wie die alten Autos, die nicht einen Starter hatten, einen Knopf gedrückt, sondern da muss man wie die alten Traktoren stark sein, starken Arm, um die Maschine im Gang zu bringen. Und so machen wir dann, fangen wir mit dem Gebet wieder an. Oh, noch 5 Minuten. Zu früh gestoppt. Dann wieder Stunden. Solche Gebetsstunden können Sie aus dem Fenster schmeißen. Damit erreicht man nicht viel. Aber stille Zeit mit Gott ist gut. Wo man zu Gott redet und Gott zu uns redet. Das hat was wert. Das verändert unser Leben und das Leben unserer Mitmenschen. Nun, da waren sie im Gebet. Eine fantastische Gebetsstunde. Josua, der Oberste des Volkes, mit seinen Generälen, mit seinen Ältesten, alle vor Gott. Im Gebet. Und wer wagt sich hereinzukommen? Niemand anders als der liebe Gott. Und stört sie nun in ihre Gebetsstunde. Der unterbricht die Gebetsstunde. Das kann doch nur der Teufel tun. Nur der Teufel sorgt dafür. Wir Christen sagen, wir beten, wir müssen mehr beten. Wir beten nicht genug, darum kommt die Erweckung nicht. Der Teufel, der hasst das Gebet. Wir müssen mehr beten. Gebet ist von großer Wichtigkeit. Sehr großer Wichtigkeit. Aber einmal hat der Herr Jesus gesagt, wachet und betet. Da hat er das Gebet an zweite Stelle gestellt und das Wachen an erste Stelle. Wir wachen und dann folgt das Gebet. Und Gott kommt herein und sagt, was macht ihr eigentlich hier? Was machst du, Josua, auf dein Angesicht? Was machst du? Steh auf! Hör auf mit deinem Reden! Hör auf mit deinem Beten! Was macht ihr hier? Und vertreibt sie aus der Gebetsstunde. Und sagt, Israel hat gesündigt. Was nützt das Beten, wenn Sünde vorliegt? Was nützt das Beten, wenn Sünde im Leben ist? Gehe ich nicht zu weit. Prüfe es mit der Bibel. Gehöre zu der Gemeinde, die Paulus rühmt und Lukas niederschreibt und sagt, die war edler als die anderen. Die haben alles, was ihnen gesagt worden, sorgfältig geprüft, ob es biblisch ist und ob es tatsächlich so ist. Die Bibel sagt, ihr Männer, wenn ihr betet, sorgt dafür, dass ihr mit Vernunft mit euren Frauen lebt, so dass eure Gebete nicht verhindert werden. Ein Mann, wenn er betet, und das stimmt nicht mit seiner Frau, sein Verhältnis, soll er das beten lassen. Denn er ist wie ein Clown im Zirkus, der den Pavian reitet. Seine Gebete reichen nicht weiter, viel weiter als die Decke da oben, wenn auch schreit, wenn auch schreit. Ein Bruder sagte mir mal, du, ich komme aus einem Kreis, da habe ich gebrüllt, wenn ich betete. Ich habe so laut geschrien, Jesus ist Sieger, Jesus ist König, dass drei Häuser weiter sie ihn hören konnten, wie er brüllte. Sie dachten natürlich, er ist ein Verrückter. Er meinte aber, dass er den Herrn Jesus bekannte. Er sagt, wir müssen uns ja seine nicht schämen. Und dann brüllt er wie ein Löwe. Bei uns können die Kühe auch brüllen. Dann kann man weit weghören. Und er meinte ernstlich, nun bekenne ich Jesus. Beten laut, so laut, wie ich, wenn ich predige. Leider passt das nicht in Deutschland. Und mit diesem, das muss man abstellen, wenn ich rede. Aber wenn ich im Dschungel und im Busch bin, dann danke ich Gott dafür. Dann können die Menschen wenigstens hören, was ich sage. Und oder sagen will. Die beten dann laut. Weil es könnte ja sein, dass der liebe Gott taub ist und schon ein alter Mann ist. Da muss man lauter reden, sodass er hören kann, was man sagt. Das gibt es alles. Könnte man Bücher vollschreiben. Aber Gott sagt, ich höre euer Gebet nicht. Steht auf, hört auf. Und du Mann, warum betest du? Bereinige mal erst deine Sache mit deiner dummen Frau. Entschuldige, dumm in Gänsefüßchen. Wer wirklich der Dumme ist, weiß man nicht. Aber du sollst mit Vernunft mit ihr leben. Und wenn sie es nicht versteht, denk doch immer daran, dass deine Frau kein Mann ist. Sie ist eine Frau. Sie ist anders geschaffen als du, trotzdem sie aus deiner Seite kommt, eine deiner Rippe ist. Ja, so kann ein Mann auch viele verschiedene Arten Rippen haben. Sie lebt in einer anderen Welt, in der Frauenwelt. Du kannst nicht verstehen, warum, ich habe es ihr doch schon gesagt, warum versteht sie es nicht? Warum kapiert sie es nicht? Warum ist sie immer spät? Warum ist das Haus so unordentlich? Warum ist nicht rein? Leb mit Vernunft mit deiner Frau. So, da sagte Petrus, dass deine Gebete nicht verhindert werden. Vielleicht sind hier nun einige Männer, die wissen nicht, warum Gott meine Gebete nicht, deine Gebete nicht erhört. Nun hast du es gehört. Lebe mit Vernunft mit deiner anderen Hälfte. Sie ist Bein von deinem Bein und Fleisch von deinem Fleisch. Sage nicht nur, ich kann sie nicht verstehen, sie ist seltsam geschaffen. Sie kommt aus dir und ist dein eigen Fleisch. Gedenke daran, mit Vernunft, so dass deine Gebete nicht verhindert werden. Also Gott sagt, nein, ich höre deine Gebete nicht. Bringe das mal erstmal in Ordnung. Der Herr Jesus ist auch für sie gestorben und sie ist auch ein Erbe des ewigen Lebens. Und sie ist kostbar in Gottes Augen. Und der Herr Jesus kann sagen, was du den Geringsten getan hast, denen, die an mich glauben. Und vielleicht gehört deine Frau dazu. Am Tage des Gerichts kommt er und erscheint als deine Frau und sagt, was du deiner Frau gesagt hast, hast du mir gesagt. Was du ihr getan hast, hast du mir getan. Hoffentlich ist es nicht so, lieber Freund, nicht? Und Kollege, hoffentlich nicht. Die Möglichkeit besteht aber. So, dass deine Gebete nicht verhindert werden. Dann heißt es, ihr Männer, wenn ihr betet, erhebet heilige Hände, ohne Zorn und ohne Zweifel. Ohne Zorn und ohne Zweifel. In diesen Tagen sagt eine Frau mir, mein Mann sagt, er zweifelt, ob das wohl der rechte Ort ist, wo er sich befindet. Er zweifelt. Die Bibel sagt, ein Mann sollte ohne Zweifel sein. Der sollte wissen, worum es geht. Und seine Frau musste sagen, du, das ist ja offensichtlich, dass das Gottes Wille ist. Männer sollen Männer sein, die Hände erheben, ohne Zorn. Lieben Männer, ob wir es wollen oder nicht, der Zorn ist vom Verbannten. Und wer zornig wird und Zorn regiert wird, ist dem Bann. Und liebe Frau, verschweige das länger nicht. Geh zu deinem Seelsorger und sag ihm, wie dein Mann sich ärgern kann, dass man mit ihm betet. Wenn nötig, auch über ihn betet, dass das Verkehrte und Teuflische, das Verbannte hinweggetan wird. Die Bibel sagt, zürnet, sündiget aber nicht. Sündigen darf man nicht. Der Herr Jesus hat eine Peitsche gemacht, sie vertrieben, gesagt, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, ihr macht es aber zur Mördergrube. Hat aber nicht gesündigt. Nicht dabei sündigen. Ein ernstes Wort muss man dann und wann fällen. Es gibt eine Bewegung in der Welt, die heißt, ja, die lachen, so, wenn sie voll Geistes sind, von Toronto, der Toronto Blessing. Und das sage ich wegen ernstes Wort, dann und wann. Die kamen dann zusammen, saßen in einem Kreis in Südafrika. Da sagten sie, so, zum Schluss der Segen. Wir sagen die Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus, Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und dieser Leiter des Kreises, der sagt, nun geht hin und singt wie die Vögel. Und brüllt wie die Löwen. Und dann sagt ein Mann, es ist doch erstaunlich, wie Gott das gebraucht im Haus. Dann und wann brüllt er wie ein Löwe. Er sagt, die Stille nach dem ist einfach unbeschreiblich. Und der Friede. Kann man verstehen. Doch interessant ist es nicht. Es gibt auch vieles zum Lachen. Ja, aber, liebe Frau, du hast ihn erwählt. Vielleicht war deine Mutter und dein Vater sogar dagegen. Aber Wer verliebt ist, lässt sich von keinem was sagen. Nun sitzt du in der Suppe mit ihm. Hättest du nur gehört, was deine Vorfahren gesagt hätten und vielleicht auch darüber gebetet. Herr, ist dieses wohl der rechte Mann? Also Männer, wir können nun nicht davon weglaufen und sei nicht wie einige Prediger, die plötzlich die Offenbarung bekommen, ich habe die verkehrte Frau geheiratet. Das war nie Gottes Wille gewesen. Dies ist Gottes Wille. Und die er sieht und nun erkennt als Gottes Wille, wird nie älter sein als seine eigene Frau, wird auch nie dicker sein, sondern immer schlanke und jünger. Passt gut, nicht? Die hat ihn schon erwachsene Kinder erzogen und aufgebracht. Aber plötzlich hatte die Offenbarung, das war nie Gottes Wille. Er hätte diese junge Dirne heiraten müssen. Du bist nun verheiratet, Gottes Wille oder nicht. Und hast ihr die Treue geschworen vom Altar. Bis der Tod euch trennt. Ich habe diesen Tagen Erschütterndes gehört, als ich hörte, wie die Männer sich scheiden lassen hier und die Frauen. Das ist eine schlimme Sache. Die armen Kinder, die müssen leiden, die solche Eltern haben. Gott duldet das nicht. Es ist gegen die Schrift. Und nun sorg dafür, lieber Mann, du hast die Frau genommen. Es muss ins Reine sein, sonst werden deine Gebete verhindert. Und lieber Mann, heilige Hände, ohne Zweifel und ohne Zorn. Und Sie wissen ja, auf den Hebriden, die Inseln an der schottischen Küste, als die jungen Männer beteten, hab ich so gern. Junge Männer, da war kein Mädchen dazwischen. Ich habe nichts gegen Mädchen. Ich selber habe ein halbes Dutzend Kinder, die Röcke anziehen. Übrigens heiratet die eine bald. Nächsten Monat, 27, seid alle eingeladen. In Afrika, wenn da eine Hochzeit ist, kann jeder kommen und kann alle seine Freunde mitbringen. Also warten Sie nicht auf eine Karte. Wir sind in Afrika. Und ich bin ein weißer Schwarze. Zulu sind herzlich eingeladen dazu. Ich habe nichts gegen euch Schwestern. Meine Frau ist auch eine Schwester. Und die Kinder und die Schwiegermutter. Geht hin und fragt sie, was sie von ihrem Vater und von ihrem Mann denken. Ob er wohl so wie der Paulus ist, von dem gesagt wird, der hatte was gegen die Frauen. Aber die Bibel sagt, wenn es mit deinen Händen nicht stimmt, da ist schon, da ist Zweifel oder das Verhältnis mit der Frau ist nicht recht, mach das recht, sonst erreicht das Gebet Gott nicht. Gott kehrt dich den Rücken. Und macht seine Ohren zu. Nun, diese jungen Männer, ich liebe es, weil es bei ihnen nicht um das andere Geschlecht ging, sondern sie suchten Gott. 3 Monate lang haben sie gebetet um Erweckung. Jede Woche versammelten sie sich einmal und beteten um Erweckung. 3 Monate lang haben sie gebetet um Erweckung und keine Erweckung kam. Und nach 3 Monaten, als sie auf den Knien waren, öffnete der eine seine Bibel und las den 24. Psalm. Kennen wir den gut, auswendig, den 23. gewiss. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und der 24. Psalm, der ist hier nahe. Wer wird den Berg des Herrn besteigen? Wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände hat. unschuldige Hände. Die haben noch nie was von der Arbeit oder aus dem Laden genommen. Nein, die sind unschuldig. Die haben noch nie jemand eine Ohrfeige gegeben. Unschuldige Hände. Die sind auch von nichts befleckt worden. Unschuldige Hände. Schau deine Hände mal an. Wie sind die? Unschuldig? Reines Herzens und dessen Lippen nichts Falsches geredet haben. Der wird den Segen empfangen von dem Gott Jakobs. Und als dieser junge Mann das auf den Knien gelesen hat, ist gut, wenn man auch mal die Bibel auf den Knien liest und wenn die sich nicht mehr biegen können, denn lieg auf den Rücken, aufs Bett, aber mit kniendem Herzen. Darauf kommt es an, die geistliche Haltung. Und kniend las er diese seinen Brüdern und er sagt, Brüder, sind unsere Hände unschuldig? Sind unsere Herzen rein? Haben wir noch nichts Falsches geredet? Er sagt, wenn wir beten und unsere Hände, Herzen und Lippen sind nicht in Ordnung, ist das geistliche Humbug, den wir hier führen. Als er das gesagt hat, bewegte sich die Städte. Und sie sagten, sie schauten den Raum an, wie der sich bewegte. Dann begann die Erweckung. Die haben das Geheimnis erkannt. Worum geht es Gott? Worum geht es Gott? Hör auf, was machst du hier, Josua? Steh auf, Israel hat gesündigt. Und wenn ihr die Sünde nicht hinwegtut, dann drohe ich euch, ich verlasse euch, ich kehre euch meinen Rücken und übergebe euch die Feinde, wie ich schon gemacht habe. Heilige das Volk. Heilige das Volk. Darauf kommt es an, bei dem lebendigen Gott. Heilige das Volk. David, der Mann Gottes, nach dem Herzen Gottes, diesmal gefallen. Aber Gott sei Dank, dass er nicht wieder zum Zweiten gefallen ist. Und als sie schlussendlich das hübschste, schönste Mädchen ihn ins Bett taten, hat er sie nicht angerührt. Der war kuriert. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn er die Schandtat getan hat, aber zum Zweiten hat es nicht getan. Das ist Bekehrung. Und wenn er in die Versuchung geführt ist, das Mädchen sollte ihn wärmen, und er hat sie nicht berührt. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, viele reden von dem Fall Davids, aber nicht von seiner Bekehrung. Und nicht, wie der Herr ihm begeben und total, ganz befreit hat von der Sache. Das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber Gott sagt, David, du hast den Feinden eine Gelegenheit gegeben zu lästern. Und darum musst du büßen. Darum werde ich dich strafen. Das Kind musste sterben. Trotz sein Flehen, Fasten und Beten. Er musste die Strafe auf sich nehmen. Seine zwei Frauen, die haben gesündigt vor dem ganzen Volk am helligen Tage. Und er konnte seinen Mund nicht auftun. Er konnte nicht sagen, liebe Frauen, warum macht ihr das? Das war seine Strafe. Er konnte nur sagen, ich bin schuld. Das sind die Schläge Gottes, die ich tragen muss und fühlen muss. Ich habe gesündigt. Er hat was getan und das hat den Feinden das Recht gegeben, mit den Finger zu zeigen, weisen und zu lästern. Ist da etwas in deinem Leben, das den Gottlosen, die Unbekehrten und Ungeretteten das Recht geben, mit den Finger auf dich zu weisen und zu lästern? So sind die Christen. So sind die Bekehrten. So redet die Frau mit ihrem Mann. So stiehlt der Mann. So lügt der Mann. So betrügt er. Solche Augen hat er. Das ist eine gefährliche Sache. Eine gefährliche Sache. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern gesagt und gelehrt, als sie sagten, lehre uns zu beten. Die erste Bitte, geheiligt werde dein Name. Darum geht es Gott. Sein Name ist so heilig, aber dass er auch bei uns geheiligt werde. Und unter den Völkern, zu denen wir leben, Schweizer, Deutsche, Russe, Franzose, da soll der Name Gottes geheiligt werden. Und wehe, wenn der Franzose oder der Schweizer oder der Russe den Finger zeigen kann, wenn wir dafür büßen müssen. Gott ist ein eifriger Gott und wehe uns. Er wird unsere Sünde heimsuchen in unserem Leben und nicht nur in unserem Leben, aber bis ins dritte und vierte Glied. Sein eifersüchtiger Gott, der das nicht duldet. Wir sollen sein Eigentum sein. Wir sollen heilig sein, weil er heilig ist. Wir sollen in seiner unmittelbaren Gegenwart leben und verweilen, vor ihm wandeln, mit ihm wandeln, zu ihm, für ihn und von ihm sein. Ganz eng verbunden mit ihm. Und die Verbindung mit ihm darf nicht betrübt und soll ungestört sein. Unzertrennlich sollen wir mit Gott leben, mit ihm ganz eins. Darum geht es. Und der Mann Gottes, der vom Himmel herabkam und mit dem Herrn Jesus über sein Leiden sprach, erstaunlich, nicht? Der Mose. Aber hier auf Erden konnte er nicht in das verheißene Land, das Gott ihm geschworen hatte und seinem Volk. Ihr werdet hineingehen. Aber Gott hat das rückgängig gemacht. Er hat gesagt, das, was ich euch geschworen habe, das ist für die, die mir treu sind und meinen Bund halten. Aber wenn ihr den brecht, dann wird das andere auch gebrochen. Und da hatte den Mose, dem Mann Gottes, gesagt, rede mit dem Fels. Und dann hat er geredet, das Wasser kam. Dann sündigte Israel wieder. Es wurde ihm zu viel, war ärgerlich darüber. Und nahm den Stab und schlug den Stein. Und das Wasser kam. Und Gott sagt, Mose, ich habe dir gesagt, rede. Das erste Mal hast du geschlagen. Das zweite Mal habe ich gesagt, rede. Aber nun hast du es so gemacht, wie du das erste Mal getan hast. Hast du geschlagen, dann kam das Wasser. Jetzt habe ich aber gesagt, rede. Und du hast geschlagen. Darum wirst du nicht in das Land eingehen. Kannst du auf den Weg gehen und sehen, aber selbst hinein nicht, denn du hast meinen Namen nicht geheiligt vor den Menschen und dem Volk Gottes. Lieben Freunde, das ist doch keine oberflächliche, gleichgültige Sache. Das ist eine ernste Sache. Darum geht es. Geheiligt werde dein Name, auch in unserem Leben. Heilige das Volk, Josua, soll nicht uns Ungeheiligtes sein. Verstanden? Kapiert? Die Zeit ist um. Ich habe mein Versprechen nicht gehalten. Ein Bruder, der fragte gestern Abend, wie lange willst du reden? Ich sage 20 Minuten. Da sagt er, nein, das ist zu kurz. Mach's Länge, 45 Minuten. Ach, ich rede nur eine halbe Stunde oder 45 Minuten. Ich bitte um Verzeihung, dass ich etwas gesagt habe und habe es nicht gehalten. Weiß nicht, meine Uhr, die galoppiert hier in Europa. Worum geht es? Weißt du es jetzt oder nicht? Lasst uns beten. Herr, worum geht es? Worum geht es, Gott? Schenke doch uns erleuchtete Augen und Sinne, dass wir erkennen, worum es geht. Amen.